Die 90er Jahre, da gab es so ein bisschen Anarchie, so ein bisschen rechtsfreien Raum im positiven Sinne, der spürbar war, auch hier auf Hiddensee. Da konnte man diesbezüglich mehr bewegen und da gab es ein ungeheures Freiheitsgefühl, was dann, glaube ich, auch zur Motivation geführt hat, sich noch mehr zu engagieren.
Willkommen bei Umbruch 89-94, unserem Podcast-Feature über die Jahre zwischen 1989 und 1994. Eine Zeit, die für viele Menschen in Ostdeutschland nahezu alles verändert hat. Gemeinsam mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten schauen wir uns an, wie diese Transformationszeit erlebt wurde und vor allem, welche Spielräume die Menschen eigentlich damals hatten, um diesen Umbruch mitzugestalten. In dieser Folge geht es um ein Thema, an das man vielleicht nicht sofort denkt, wenn es um die Umbruchjahre in Ostdeutschland nach 89 geht. Tourismus. Denn auch das Wegfahren, das Abschalten, das Unterwegssein verändert sich nach 1989 und damit auch die Spielräume, die Menschen hatten oder sich nahmen. Wir hören in dieser Folge Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Sprechen über organisierte Erholung, über improvisierten Urlaub und über einen besonderen Ort, die Insel Hiddensee. In dieser Folge hört ihr zudem Ausschnitte unserer Podiumsveranstaltung im Homunculus Figurentheater auf der Insel Hiddensee, in der wir über das Thema Urlaub diskutiert haben. Ich bin Alexander Maser und nehme euch mit in den Urlaub im Umbruch. Urlaub. Für viele wohl die schönste Zeit des Jahres. Dass damit Reisen, Erholung und Abstand vom Alltag gemeint sind, ist historisch gar nicht so selbstverständlich. Denn erst im 20. Jahrhundert wird Urlaub für breite Bevölkerungsschichten überhaupt möglich. In der DDR bekommt Urlaub früh eine besondere Bedeutung. Als Erholung für Arbeiterinnen und Arbeiter und als Teil staatlicher Fürsorge. Wie dieses System funktioniert hat, erklärt uns der Historiker und Soziologe Hasso Spode.
Es war ja die Idee 1949, als die DDR gegründet wurde, dass man Urlaub eben für Arbeiter, damit die Arbeitskraft gefördert wird. Und man hat in der DDR früher als in Westdeutschland, also die Bedeutung des Urlaubmachens, für die Legitimität einer Gesellschaft erkannt. Da gab es also einmal diese gewerkschaftlichen Reisen, Ferienreisen mit dem berühmten Feriencheck, der übrigens ursprünglich Einweisungsschein hieß. Die Nachfrage war ja sehr groß nach touristischem Erleben. Das haben dann die Betriebe gemacht. Also haben wir dann später eine sogenannte zweite Säule des Erholungswesens, das waren die Betriebe. Das waren also die beiden Hauptsäulen. Hochsubventioniert übrigens, aber daneben gab es natürlich weitere Möglichkeiten und die wichtigste daneben, das war der Campingurlaub. Die Leute sind privat gefahren, selbst organisiert gefahren. Auch die Campingplätze waren zwar auch subventioniert und man musste sich bei der zentralen Zeltplatzverwaltung, VEB, sowieso irgendwie da Monate vorher anmelden, aber das Urlaubserleben auf dem Campingplatz war natürlich irgendwie ungezwungener frei. Das war sozusagen die dritte Säule, das Camping.
Die Urlaubserfahrungen der DDR-Bevölkerung sind bei all diesen Möglichkeiten natürlich sehr unterschiedlich. Und auch die Orte unterscheiden sich teils erheblich. Beliebteste Regionen sind die Ostsee und auch die Mittelgebirgsregionen sowie die brandenburgische und mecklenburgische Seenlandschaft. Wir richten den Blick in dieser Folge auf einen Ort, der mehr war als nur Urlaubsziel. Die Insel Hiddensee, die zugleich Urlaubs- als auch Grenzort war und darüber hinaus Sammelbecken für Künstlerinnen, Künstler und Freigeister aller Art. Grit Günther, die heute als Lehrerin auf der Insel tätig ist, erinnert sich an ihren ersten Urlaub auf Hiddensee 1987.
Ich erinnere mich gut an meine erste Übernachtung und ich bin spät abends angekommen. Mein Bruder hat mich abgeholt von der Fähre und wir sind in die Heide gefahren und ich habe irgendwo ein Bett bekommen und erst am nächsten Morgen gesehen, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Es war wirklich ein Grundstück vollgestellt, voller, ja, wie das halt hier so war, lauter Anbauten, es wurde wirklich jeder Winkel vermietet. Und am nächsten Morgen kamen aus allen Ecken irgendwelche Leute hervor, die sich um den Brunnen scharten und sich da gewaschen haben. Und irgendwie haben wir uns was zu essen gemacht und so. Es war sehr, sehr, sehr besonders, ein sehr besonderer Ort. Und dann die nächsten Jahre, und ich muss wirklich sagen, auch die nächsten Jahre war es wirklich so, dass man über die Insel getingelt ist im Prinzip. Also man wusste selten im Vorfeld, da und da werde ich unterkommen, sondern man hat halt geguckt, wo eröffnet sich was. Also ist so von Haus zu Haus gegangen und hat gefragt, haben Sie ein Zimmer? Gibt es bei Ihnen noch eine Übernachtungsmöglichkeit? Und hat dann so auch sehr einfache, sehr, sehr einfache Quartiere gern genommen. Weil man einfach die Insel, also die Zeit hier auf der Insel geliebt hat. Es war wirklich ein besonderer Ort, ein magischer Ort. Mich hat so diese Abgeschiedenheit sehr angesprochen. Es war nicht so, dass ich jetzt mich vom Staat hätte verabschieden wollen und deshalb hier so ein Randleben gesucht hätte. Das war es tatsächlich bei mir nicht. Aber ich fand es sehr schön, weil man sich eben jenseits von Konvention bewegen konnte.
Das Bewegen jenseits von Konventionen hat auf Hiddensee eine lange Tradition. Über diese Besonderheiten spricht Christiane Wolf, die auf Hiddensee aufwuchs und nach ihrem Studium auf dem Festland auf die Insel zurückkehrte. Heute ist sie als Rangerin im Nationalpark tätig.
Dieser besondere Status war nicht objektiv vorhanden, sondern war eher ein Gefühl, dass sich nach Hiddensee Persönlichkeiten zurückzogen, die vom System Abstand haben wollten. Das war mit Sicherheit so, aber man muss den Bogen etwas weiterschlagen. Hiddensee ist eine Künstlerkolonie, wie wir heute sagen, von europäischem Rang. Diese Künstlerkolonie hat sich gebildet schon um 1900. Die Anwesenheit der Künstler auf Hiddensee und das Wirken dieser Künstler und auch von anderen Geistesschaffenden auch hat die Insel geprägt in verschiedenen Systemen.
Für viele ist Hiddensee zu DDR-Zeiten weniger Fluchtpunkt als vielmehr ein Nischenraum. Darüber weiß Marion Magas zu berichten. Sie ist ebenfalls auf Hiddensee aufgewachsen und damals in der Ferienbranche tätig. Heute ist sie Autorin zur Geschichte der Insel.
Hier sind die Leute nicht die wenigsten Leute hergekommen, um über die Ostsee in den Westen zu fliehen, sondern hier war so eine Nische, hier waren Ausstiegsorte, Ausweichorte, sodass viele Saisonkräfte hier ihre Nische gefunden hatten. Und wenn sie dann weg wollten, haben sie den nicht lebensbedrohlichen Weg des Ausreiseantrages genommen. Da haben sie dann ein paar Jahre hier oder woanders saisonkraftmäßig gearbeitet und sind dann eben mit Familie oft ausgereist. Ne? Also es war ein unbeschwertes Leben, obwohl wir auch Repressalien auszuhalten hatten. Aber selbst darüber konnten wir uns gut austauschen. Man musste es nicht so in sich hineinfressen.
Doch bei aller Freiheit war die Grenze immer präsent. Mal mehr und mal weniger.
In der Kindheit war es für mich kaum zu spüren, dass Hiddensee Grenzgebiet ist. Man hat am Horizont, auch am Meer, zwar die Patrouillenboote gesehen, aber die gehörten so zum Alltag. Das war jetzt nichts Besonderes für uns. Und ich habe das Gefühl, die Grenzsoldaten, die ich kennengelernt habe hier, die hier stationiert waren, die haben es auch als Paradies auf Erden begriffen, hier stationiert zu sein. Die waren relativ locker. Aber wenn sie Patrouille gelaufen sind, hatten sie auch immer ihre Kalaschnikow auf dem Rücken, selbst das machte aber keinen bedrohenden Eindruck. Wir haben dann manchmal einfach das provoziert und unsere Luftmatratze, die wir mit an den Strand nehmen durften, aber nicht mit ins Wasser, reingeschoben in das Wasser. Und wenn die dann in der Nähe waren, dann haben die uns erklärt, was das für Konsequenzen haben kann und dass wir es lieber sein lassen sollen. Aber auch alles sehr menschlich, so dass wir keine Angst vor denen hatten.
Nicht überall ist der Urlaub an der Küste so vergleichsweise locker wie auf Hiddensee. Wie stark die Ostseeküste militärisch gesichert war, erklärt Burkhard Blei, Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, bei unserer Podiumsdiskussion. Grenze und Kontrollen wirkten sich auch ganz konkret auf den Urlaubsalltag aus.
Es gab die Grenztruppen der DDR und an der Küste gab es die 6. Grenzbrigade Küste, die dafür zuständig waren, hier ungefähr 600 Kilometer Ostseeküste abzusichern. Die hatten Boote, die hatten auch überall natürlich ihre Beobachtungstürme und es gab hier auch die 5. Grenzbeobachtungskompanie. Das heißt also, das hat also auch hier, auch wenn das Gefühl vielleicht so war, hier in einer Zone zu leben, die ein bisschen freigeistiger und wir wissen auch, dass eben halt hier mit Ostseefluchten, da gibt es gerade neue Forschungen, also 135 Menschen sind also gesichert bei der Flucht über die Ostsee zu Tode gekommen.
Die Gefahr von Fluchtversuchen beeinträchtigt vielerorts den Urlaubsbetrieb. Weites Rausschwimmen, Paddeln mit der Luftmatratze oder kleinen Booten ist streng begrenzt oder sogar verboten. Während die Grenzbewachung die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen sichtbar, wenn auch nicht gleich drastisch in jedem Ort, einschränkt, kommt es hinter den Kulissen immer wieder zu staatlichen Eingriffen in das Urlaubswesen. Solche Maßnahmen, Zwischenfälle und Ungerechtigkeiten will man sich auf Hiddensee spätestens Ende der 1980er Jahre nicht mehr gefallen lassen.
Es gab ja bestimmte Themen auf Hiddensee, die uns sehr bewegt haben, die sicherlich mit der großen Überschrift auch in der gesamten DDR ein Thema waren. Und das war die zunehmende Ungleichheit zwischen dem SED-Regime und großen Firmen und der normalen Bevölkerung. Für Hiddensee betrachtet ging es da speziell um Bauten, Ferienbauten. Die großen Betriebe waren natürlich bemüht, für ihre Mitarbeiter Ferienunterkünfte zu schaffen. Und es wurde gebaut und immer noch größer gebaut und immer noch mehr gebaut. An dem Willen der Gemeinde Hiddensee vorbei, auch die SED hat hier große Ferienobjekte errichtet, in einem Stil, der einer Gutsherrenart glich, wo über Jahre das Gefühl entstanden ist, für uns Hiddenseer, wir sind völlig machtlos, was die machen. Wenn man zurückgeht in die Zeit Ende der 80er Jahre, gerade was Baumaterial betraf, es war absolut knapp. Und jeder, der in der damaligen Zeit versucht hat, ein Haus zu bauen, der weiß, wie schwierig es war, Zement, Mauersteine und alle möglichen anderen Baumaterialien zu besorgen. Das waren alles Riesenaktionen. Ein gelernter DDR-Bürger, wie man so schön sagt, hatte da Übung drin und war auch im Tauschgeschäft mit anderen Sachen sehr versiert. Auf Hiddensee war es dann so üblich, dass man sagt, ja, oh, wenn du mir die Klinkersteine für den Schornsteinkopf besorgst, dann kannst du bei mir im nächsten Jahr Urlaub machen. Also so hat man auf Hiddensee gelebt und hatte immer eine gute Tauschware. Aber dieses Gefühl, es wird immer größer gebaut, es wird immer mehr gebaut, ohne dass Hiddensee einbezogen ist. Der normale Einwohner hat immer weniger die Möglichkeit, sich überhaupt kleine Sachen an Baumaterial zu beschaffen.
Als sich die friedliche Revolution in Leipzig und an vielen anderen Orten im Oktober 89 Bahn bricht, verändert sich auch die Stimmung auf der beschaulichen Ostseeinsel. Zeitzeuge Klaas Leschner, der damals wie heute mit seiner Familie auf Hiddensee lebt, erinnert sich.
Ja, und vor der Wende, da wurde es ein bisschen anders, weil man gemerkt hat, es kann eigentlich irgendwie nicht mehr so weitergehen und irgendwas wird kommen. Haben wir auf Hiddensee hier auch gemerkt, als die ganzen Leute dann über Ungarn geflüchtet sind. Und das haben wir ja auch alles mitgekriegt.
Mit Sicherheit waren damals diese Montagsdemonstrationen in Leipzig, von denen ja berichtet wurde, für uns hier auf Hiddensee auch einen Anstoß, hey, die gehen auf die Straße, was sind die Anliegen? Und die Anliegen haben wir ja hier eigentlich auch. Ich erinnere mich, dass wir mit einem, war es ein Schulprojekt oder war es eine Arbeitsgemeinschaft, auch mit Kindern in der Heide gearbeitet haben. Das haben wir manchmal gemacht, zur Heidepflege gearbeitet haben. Und dass wir uns in dieser Zeit in Gedanken an diese Leipziger Montagsdemos, dass wir uns in die Heide gestellt haben und auch eine Menschenkette gebildet haben. Einfach mit den Kindern zusammen gesagt haben, wir denken jetzt mal an die.
In der aufgeheizten Stimmung, die sich in weiten Teilen der DDR verbreitet, entzündet sich die Stimmung auf Hiddensee erneut an den immer offensichtlicher werdenden Ungerechtigkeiten.
Hiddensee war schon immer autofrei oder befreit vom privaten Autoverkehr. Na, wenn der große Firmenboss nach Hiddensee wollte und nicht mit seinem großen Auto kommen konnte, aber genehmigt wurde ein LKW zum Transport von Baumaterial. Dann kam der Firmenboss eben mit dem LKW angefahren, mit der Fähre rüber. Es spielte doch alles keine Rolle, wie viel Geld es kostete. Ja, und man sah genau, da kommt wieder von VEB sowieso der Generaldirektor und der lässt sich dann chauffieren mit dem LKW, weil Hiddensee ja den PKW nicht erlaubt. Wie absurd ist das denn? Und das waren so die wesentlichen Punkte in meiner Erinnerung, wo wir gesagt haben, nun ist es aber gut, so geht es nicht weiter. Und da war eine Menge Wut angestaut und das war auch der wesentliche Beweggrund aus meiner heutigen Sicht, dass sich am 31. Oktober in der Kirche ungefähr ein Drittel der Hiddenseer versammelt hatte und es dort eine Veranstaltung gab unter dem Titel Die Reformation geht weiter. Initiiert wurde diese Veranstaltung im Wesentlichen von Manfred Domrys, vom damaligen Pastor, der eingeladen hatte. Und eigentlich war diese Versammlung am 31. Oktober ein springender Punkt.
Wie schon in unserer zweiten Folge zu den runden Tischen, wird auch auf Hiddensee die Kirche zu einem Ort, in dem sich Menschen Gestaltungs- und Handlungsspielräume schaffen. Nach der Veranstaltung geht der Austausch in unterschiedlichen Konstellationen weiter. Auch Klaas Leschner sitzt in der sogenannten Initiativgruppe auf Hiddensee.
Und haben dann auch, so weiß ich, aus diesem Rundtischgespräch da in der Kirche, haben wir ja gleich die abgesetzt. Wir sind ja dann gleich hingegangen und haben gesagt, so, ihr jetzt hier nichts mehr sagen, wir jetzt sagen. Und dann haben wir im Strandhotel in Fitte da gesessen und so die Posten. Jeder, der wollte, konnte mitmachen. Da war ich dann auch dabei. Ja, dann haben wir erst als erstes, kann ich mich entsinnen, haben wir den Polizisten und dem SED-Sekretär, die hier mit dem Moped fahren durften, das Moped weggenommen. Und gesagt, autofreie Insel, hier nichts mehr Moped fahren. So. Das hat uns schon sehr gefallen.
Das Bekenntnis war, wir wollen die Initiative ergreifen, um etwas für unsere Insel zu machen. Und so ist der Name Initiativgruppe entstanden. Also das waren fließende Übergänge. So würde ich es heute darstellen, dass sich aus dieser Versammlung dann die Initiative gegründet hat. Zunächst natürlich mit dem Ziel, wir wollen das System verbessern. Wir haben uns zusammengetan und waren gemeinsam aktiv. Und haben uns getroffen, wie wir uns verabredet haben. Es kamen neue Leute dazu, andere sind wieder verschwunden. Aus heutiger Sicht wissen wir, auch die Stasi saß immer mit am Tisch. Auch das ist eine Erfahrung, die mich viele Jahre später doch sehr betroffen gemacht hat. Aber so war es eben. Und es war einfach ein gutes, konstruktives Miteinander. Ohne Strukturen, wie man sie heute vielleicht kennen würde. Es ist ja die Frage, finde ich mich bloß zusammen und jammere rum und nöle und sage, was alles schlecht ist? Oder verlasse ich diese Ebene und sage, wir tun jetzt was?
Auf Hiddensee entfaltet sich im Rahmen der friedlichen Revolution und auch darüber hinaus eine Schaffenskraft. Viele Menschen setzen sich aktiv für ihre Insel und ihre Interessen ein.
Die 90er Jahre, da gab es so ein bisschen Anarchie, so ein bisschen rechtsfreien Raum im positiven Sinne, der spürbar war, auch hier auf Hiddensee. Da konnte man diesbezüglich mehr bewegen und da gab es ein ungeheures Freiheitsgefühl, was dann, glaube ich, auch zur Motivation geführt hat, sich noch mehr zu engagieren. Also Pastor Domrys hat zum Beispiel sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass man, was Hiddensee angeht, den sanften Tourismus erhalten sollte, denn bis dahin war die DDR immer ein bisschen abseits, also war immer nicht nur exterritorial, sondern versteckt im verschwundenen Land. Und da wollte man auch gar nicht dazugehören zu dem anderen Land. Und auf einmal änderte sich politisch alles und natürlich wollte man dann auch dazugehören, aber es war nicht so einfach gleich, weil wir haben ja doch unsere Identität erstmal verloren. Der Staat, in dem man geboren war, das Land, das gab es nicht mehr. Und das komplette Leben war auf den Kopf gestellt. Man musste sich komplett neu definieren. Wir waren jung, wir waren Anfang, Mitte 20. Für uns war es genau der richtige Zeitpunkt. Aber 10, 20 Jahre ältere, die Elterngeneration, die hatten es ganz schön schwer in dieser Umbruchzeit. Da war gar kein Raum für Wünsche. Aber wir haben gehofft, dass wir dieses Freiheitsgefühl erhalten können und uns dann natürlich noch um, was Hiddensee angeht, um Umweltgeschichten gekümmert.
Welche Dynamik sich nach dem Sturz der Mauer und mit der Wiedervereinigung im Tourismussektor entfaltet, beschreibt noch einmal Hasso Spode.
Dass schon im November 89 in der westdeutschen Reisebranche Goldgräberstimmung ausgebrochen ist. Da haben sich die von der TUI, die Vertreter von den anderen großen Reisekonzernen, die haben sich mit FDGB-Leuten getroffen und gesagt, wie kriegen wir jetzt Quartiere hierher?
In den 90er Jahren gab es ja dann diese Abwicklung, ne? Also kurz danach der Wende auch, mit der Treuhand. Und da hatten wir schon das Gefühl, das funktioniert doch so alles nicht. Das ist doch auch jetzt Betrug wieder, ne? Weil die Treuhand hat ja die Sachen, die hier den FDGB gehört haben, an Leute verkauft, die nicht von der Insel kamen, die aus dem Westen kamen. Die Leute von der Insel haben ja gar keine Chance gehabt, da diese Sachen zu kaufen, in die Gaststätten oder so, und das zu übernehmen. Also so hatte ich persönlich das Gefühl. Und ja, dann habe ich mich aus dieser ganzen politischen Sache wieder zurückgezogen.
Die Investoren kamen natürlich, um Gutes für uns zu tun, um das Ödland in der Heide endlich zu kultivieren. Ja? Die ersten Grundstücksverkäufe gleich nach der Wende, da kamen die Herren in Nadelstreifanzügen mit einem Koffer voll Geld, und die ersten Grundstückskäufe wurden gemacht für 5 D-Mark den Quadratmeter. Mit abenteuerlichen Verträgen zu Ungunsten der Verkäufer. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo der Hiddensee ja nicht immer auf der Sonnenseite steht. Das gab es natürlich. Da gibt es auch Auswirkungen bis auf die heutige Zeit. Und da hat der eine oder andere ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht oder tragische Erfahrungen gemacht. Was Hiddensee aber auch getragen hat, auch materiell getragen hat, auch durch die Wende, auch durch die Zeit, wo sehr viele Arbeitsplätze mit mal verschwunden waren, dass der Tourismus immer gut gelaufen ist und dass der Tourismus immer auch einen erheblichen Wohlstand auf diese Insel gebracht hat, seitdem es Tourismus auf Hiddensee gibt. Und das hat auch viele tragische Brüche in den Biografien abmildern können. Brüche, die wir ja auch mit erheblichen finanziellen Auswirkungen auf dem Festland haben, weit ab des Tourismusbereichs. Da hat der Tourismus hier immer dafür gesorgt, diese Auswirkungen etwas zu egalisieren.
Der Umbruch 1989 bis 1994 verändert den Tourismus auf Hiddensee und darüber hinaus nachhaltig. Gleichzeitig wandeln sich auch die persönlichen Spielräume in Sachen Urlaub. Wie sich das anfühlt, schildern Christiane Wolf und Marion Magers bei unserer Podiumsveranstaltung.
Ja, natürlich war die Möglichkeit zu reisen auf einmal da, und man stand auch so ein bisschen wortlos davor. Ja, wir könnten jetzt reisen. Meine Patentante wohnt auch im Norden von Schleswig-Holstein. Die schrieb dann eine Karte: Ihr könnt jetzt reisen, kommt doch gleich mal zu mir. Und wir haben gesagt, ja, können wir dann ja mal. Es war so auch so ein bisschen, ich will nicht sagen erschrocken, aber man muss auch erstmal damit umgehen lernen.
Der Urlaub zu DDR-Zeiten war, wenn man nicht individuell gereist ist, ja in verschiedenster Weise subventioniert. Durch FDGB, durch die Betriebe und so weiter und so fort. Und da hat man schon die Veränderung gemerkt, die gern eben lieber sicher, pauschal, wie auch immer reisen, die waren ziemlich verzweifelt, weil die waren ja meistens arbeitslos und hatten gar nicht die Möglichkeit mehr zu reisen. Also das war dann schon erstmal so ein Einschnitt. Und da waren die, zu denen ich auch gehörte, die von schon immer individuell gereist sind, ein bisschen besser dran. Also zum Beispiel gab es in der DDR das Trampen, den Tramp-Urlaub, und das war so normal, dass man Zelt wurde ja, Campen wurde ja auch erwähnt. Wir haben es eben einfach nur individuell gemacht und haben uns an die Straße gestellt und mit einem Auto von A nach B mitgenommen zu werden. Und solche Leute kamen dann am Anfang der Wende eher auf die Insel, weil die haben sich ja schon immer selbst organisiert.
als die Pauschalreisenden. Das ist mir so aufgefallen. Das hat sich dann aber in meiner Erinnerung ab 4,95 dann schon wieder gewandelt.
Und auch der Urlaub auf Hiddensee verändert sich im Laufe der frühen 90er Jahre. Wie uns noch einmal Grit Günther beschreibt.
Eine relativ lange Zeit hat sich nicht viel verändert. Und auch viele Urlauber, die gekommen sind, haben gerne festgehalten so an so einem maroden Ostcharme. Also man hat lange Zeit auch noch Wohnungen beziehen können. Einmal, weiß ich, sind wir, das war, weiß ich, 94 oder so, sowas, das war das erste Mal, dass ich in eine Wohnung gekommen bin und gesagt habe, nee, tut mir leid, also hier kann ich heute nicht übernachten und meine Kinder werden hier auch nicht schlafen. Das geht nicht. Also hier müssen wir was verändern und wir haben uns eine andere Unterkunft gesucht. Also es wurde, ja, vieles noch sehr Ostcharme behaftet, vermietet weiter und auch gelassen. Aber interessant, wenn man hört, dass auch Hotels oder Pensionen oder sowas, die dann irgendwann entrümpelt haben, dass die von Urlaubern dann gehört haben, oh, wie schade. Also das ist ja, gerade das hat sie ausgemacht, so dieses einfache Leben.
Das Urlaubsverhalten nach 1989 zeigt, der Umbruch bedeutet nicht automatisch Angleichung. Neue Reisefreiheiten treffen auf alte Gewohnheiten. Der Urlaub im Osten bleibt für viele wichtig. Gleichzeitig ist das Interesse aus dem Westen eher begrenzt. Urlaub wird so selbst zu einem Spiegel der Transformation zwischen Aufbruch und Vertrautem. Und auch hier zeigt sich, Gestaltungsspielräume entstehen, aber sie werden sehr unterschiedlich genutzt. Und mit diesen Gedanken kommen wir zum Ende unserer dritten Folge. Wenn ihr mehr über die Transformationszeit erfahren möchtet, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr unsere Podiumsdiskussionen in voller Länge und auch die Interviews mit unseren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Alle Infos und weiterführende Links packen wir euch in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, eigene Transformationsgeschichten oder Themenvorschläge für kommende Folgen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an fragen@umbruch89.de. Umbruch 89/94 ist ein Podcast-Feature der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Wir bedanken uns einmal mehr für diese Unterstützung. Unser Dank gilt außerdem allen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, den Beteiligten der Podiumsdiskussionen, dem Kunstverein Hiddensee e.V., der Seebühne Hiddensee e.V. sowie der evangelischen Kirchengemeinde Kloster Hiddensee. Das Projekt Umbruch, Transformationsgesellschaft Ost 1989 bis 1994, wird geleitet von Christian Faludi. Für Schnitt und Sounddesign unseres Podcast-Features war Friedhelm Mund zuständig und für die Produktion Musealis. Die Redaktion für diese Folge lag bei Marc Bartuschka, Andreas Feddersen, Lena-Marie Forkel, Leona Ludwig, Margarete Puhl, Sarah Traub und bei mir, Alexander Maser. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Umbruch 89/94.